Ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem Emotion-Podcast Kasia trifft. Mein Name ist Katarzyna Mohl-Wolf. Ich bin die Gründerin und Chefredakteurin des Frauenmagazins Emotion, das hoffentlich alle von euch schon kennen. Mit Emotion möchten wir euch alle auf eurem Weg der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung inspirieren, damit ihr ein noch glücklicheres Leben führt und vor allem eins, das zu euch passt. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kasia trifft. Heute spreche ich mit Lea Lange, der Gründerin von Unique, dem Shop für bezahlbare Kunst, unique.de. Heute wird es ein bisschen lauter, weil wir treffen uns hier in Hamburg in der Innenstadt am Bleichenhof. Und mir gegenüber sitzt Lea Lange, die Gründerin von Unique. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Bevor wir so auf ein bisschen das Thema Gründen und Frauen beim Gründen und in der digitalen Gründungsszene zu sprechen kommen, wollte ich dich einmal bitten, dass du vielleicht zuerst mal dich einmal vorstellst und so deinen Lebensweg oder die wichtigsten Punkte deines Lebenswegs unseren Zuhörerinnen erzählst.
Genau. Ich bin Lea. Ich habe vor knapp 5 Jahren mittlerweile Unique gegründet. Wir verkaufen bezahlbare Kunst, Kunst für jeden sozusagen. Vor Unique habe ich ganz klassisch BWL studiert, habe meinen Master in BWL gemacht und bin dann über ganz viel Umwege und durch viele Zufälle im Startup in Berlin gelandet. Also bei mir war das so, dass ich nach dem Master jetzt nicht wusste, ich will das eine machen. Ich wusste viel, was ich nicht machen möchte. Also ich wusste zum Beispiel, ich möchte auf gar keinen Fall in eine Strategieberatung gehen. Was aber jetzt so das eine für mich ist, das war mir nicht klar. Und dann bin ich wirklich
durch... Hast du nicht gespürt, wie ja manche Gründer haben, dass du schon immer dachtest... Gründung, ja, das ist deins.
Zu dem Zeitpunkt noch nicht, vor allen Dingen, weil das Thema Gründung und Unternehmertum an meiner Uni, ich habe damals an der LMU in München BWL studiert, einfach überhaupt keine Rolle gespielt hat. Ne? Also es war nicht so wie an bestimmten anderen Wirtschaftsunis in Deutschland, wo man total an dieses Thema rangeführt wird und es eigentlich der einzige Karriereweg ist, sondern das Thema gab es einfach nicht. Also an der LMU ist man in eine Strategieberatung gegangen oder man ist in eine Bank gegangen oder man ist vielleicht noch zu den Nestles dieser Welt gegangen. Und so bin ich wirklich durch einen Freund, den ich im Master kennengelernt habe, in ein Startup gekommen, weil der was gegründet hat nach dem Master.
Und welches Startup war das? Kennt man
genau, das hieß Casacanda und das wurde relativ schnell nach nur 6 Monaten von seinem amerikanischen Wettbewerber gekauft. Und der meinte, ja Lea, wir brauchen jemanden, der unseren Sales-Bereich aufbaut. Mach du das doch. Und dann meinte ich, ich weiß noch genau, das war ein Freitag und ich war an der Nordsee im Urlaub. Und dann meinte ich so, ja, okay, klingt ganz spannend. Wann wollen wir denn wieder darüber reden? Und was ist das für eine Rolle? Meinte er so, nee, wir brauchen sofort jemanden. Also eigentlich ab Montag. Und dann habe ich wirklich, ich habe damals noch in Hamburg gewohnt, habe ich wirklich irgendwie meine 7 Sachen gepackt, bin dann am Sonntag nach Berlin gefahren.
Wie alt warst du da?
Da war ich 24. Okay. Hab meine Sachen gepackt, bin mit dem Auto, ohne dass ich auch irgendwie Freunde oder so damals in Berlin hatte, nach Berlin gefahren, hatte noch über mehrere Bekannte eine Wohnung zur Zwischenmiete bekommen und stand dann da am Montag im Büro. Und wie gesagt, das war irgendwie vor Launch. Ich war, glaube ich, die erste Festangestellte oder so. Hab da den Buying-Bereich, also das war ein Unternehmen, was irgendwie Designprodukte, Möbel im Flash-Sale verkauft hat, von null aufgebaut und hat natürlich super viel gearbeitet, aber hatte auch einfach so viel Spaß dabei und habe halt gemerkt, okay, das ist genau das, was du machen willst und wo du irgendwie am richtigen Ort bist. Und
dieses Aufbauen?
Ja, genau,
so,
dieses Aufbauen.
Das Start-up oder was hat dich da so gepackt?
Ja, genau, also einmal dieses Aufbauen und dass du wirklich jeden Abend siehst, was für einen Wert du an dem Tag kreiert hast, dass einfach unheimlich viel passiert, dass du die wichtigen Entscheidungen selber fällen oder mitfällen kannst. Ja, und dass du einfach siehst, wie sich das weiterentwickelt und wie das größer wird und wie dann wirklich plötzlich Leute die Produkte, die du vorher gesourced haben, kaufen und so. Also so, das bringt mir einfach unheimlich viel Spaß und Energie und das habe ich da gemerkt, ja. Und darum, wie gesagt, Casacanda wurde nach 6 Monaten von seinem amerikanischen Wettbewerber gekauft. Dadurch hatten wir sehr viel oder sehr große Budgets, sind sehr schnell gewachsen, weil das ein sehr gehyptes Startup aus den USA war, Fab.com. Das heißt, dann hatte ich plötzlich ein großes Team und. Mit Fab ging es auch genauso schnell in Europa wieder zurück. Das heißt, man hat im Prinzip einmal aufgeschlossen und nach 2 Jahren wieder abgeschlossen. Da
warst du auch bis zum Ende dann dabei?
Ja, ja, genau.
Das heißt, du hast einmal
ungefähr bis zum Ende.
Also das Aufbauen und dann auch wieder so die Schließungsphase, was du dann auch mit...
Genau, also ich war nicht bis ganz zum Ende, aber man hat das schon alles, so die Anfänge und auch das Ende sehr gut mitbekommen und hat natürlich unheimlich viel einfach gelernt und mitgenommen. Mhm. Und vor allen Dingen habe ich da einen meiner jetzigen Mitgründer, Marc, kennengelernt, habe mit denen halt sehr eng gearbeitet und da haben wir eigentlich gesagt, so, wir gründen jetzt was zusammen.
Und wie, also wenn man jetzt so sagt, wir gründen jetzt was zusammen, da fehlt ja doch noch das Wesentliche, die Idee, wie... Seid ihr zu der Idee von Unique dann gekommen?
Mhm.
Ist ja auch vielleicht für unsere Zuhörer ganz interessant, wie geht man so einen kreativen Prozess dann an, um so rauszufinden, welche Idee dann wirklich gut ist und welche man wirklich umsetzen möchte?
Also die Idee von Unique hat eigentlich zwei große Pfeiler, auf denen sie aufbaut. Das eine ist wirklich so dieser Impuls, der aus eher meinem Privaten und von meiner Leidenschaft her kam. Ich bin jemand, der irgendwie unheimlich gut sich mit dem Thema Einrichtung und Designprodukte und auskennt und auch genau zu Hause ganz viel Zeit damit irgendwie verbringen kann, wie berichte ich jetzt eigentlich mein neues Wohnzimmer ein und sich auch gut damit auskennt. Und trotzdem war es sogar für jemanden wie mich, die eigentlich relativ weit in diesem Thema ist, immer sehr schwer, Sachen, die bezahlbar sind, die keine echte, in Anführungszeichen, Kunst sind. Ich möchte aber nicht zu Ikea gehen, für die Wände was zu finden, war sogar für mich eine Herausforderung. Das heißt, es war einmal wirklich
so... Und Galerie und so gab es dann nicht mehr? Oder das war so die Marke meiner Jugend?
Also, ja. Hätte es vielleicht noch gegeben, aber wenn man vielleicht auch so ein bisschen mehr als ein Poster sucht... Genau, ist es für Unique einfach unheimlich schwer gewesen, wo gehe ich jetzt eigentlich dafür hin? Und gleichzeitig war Fab sehr, sehr breit in seinen Kategorien, die es verkauft hat. Und eine von ganz vielen Kategorien waren Wandbilder und Poster. Das heißt, wir wussten halt genau, die Kategorie verkauft sich. Es gibt wirklich eine Nachfrage danach. Wir hatten irgendwie eine erste Richtung, was sind eigentlich Retourenraten und so weiter, sodass es auch von den Zahlen her auf jeden Fall sinnvoll schien, sich die Kategorie auf jeden Fall näher anzusehen. Und dann, und das haben Marc und ich gemacht und haben halt gleichzeitig, war das Ziel, ein Businessmodell zu finden, wo wir auch das Gelernte mit einfließen lassen und irgendwie was besser machen. Also wir produzieren on demand, wir haben kein Lager.
Okay. Umzusetzen, was wir schon,
genau,
die Fehler nicht nochmal zu machen.
Genau, es gibt ja sehr viele Unternehmen, die auf jeden Fall riesige Lagerwaren haben und die darum ganz viel Funding brauchen, weil so viel gebundenes Kapital irgendwo ist, die sich mit dem Ganzen, was mache ich eigentlich mit meinen Retouren und über welchen Kanal verkaufe ich die weiter, und das alles gibt es bei uns nicht. Also unsere ganzen Produkte gibt es virtuell, bis sie verkauft werden, und dann wird erst produziert und an den Endkunden geschickt.
Dann hattet ihr die Idee, aber ihr seid ja zu dritt gestartet. Wie kam dann der dritte Gründer dazu?
Genau, Marc und ich sind ursprünglich oder haben die ganz ersten Schritte sind wir zu zweit gegangen, okay. Aber wirklich nur die ersten 3 Monate, haben irgendwie angefangen mit Business Angeln damals zu sprechen, haben die ersten Produzenten, die ersten Künstler gesucht. Uns war aber beiden klar, dass wir eigentlich zu dritt gründen wollen. Und so haben wir angefangen mit Sebastian, der damals mit Marc zusammen studiert hat und gerade bei seinem vorherigen Arbeitgeber rausgegangen ist und irgendwie seinen nächsten Schritt geplant hat, den haben wir, ich glaube, 3 Monate später hinzugeholt. Okay. Genau, so dass wir eigentlich ein sehr gut funktionierendes Dreierteam die letzten 5 Jahre dann waren.
Wenn man so eine Idee hat zum Gründen, das kenne ich ja von mir selber auch, dann geht es ja leider nicht ohne Geld. Mhm. So zumindest nicht lange ohne Geld. Mhm. Wie war so eure erste Phase? Habt ihr selber Geld mitgebracht oder musstet ihr Geld aufnehmen oder habt ihr Investoren von Anfang an gesucht? Wie habt ihr das umgesetzt?
Genau, wir sind damals im Herbst 2013 losgerannt und haben mit den ersten Business Angeln gesprochen. Damals wirklich noch einfach mit einer Präsentation, wo wir unser Businessmodell gepitcht haben, ohne dass wir eine Seite hatten oder wirklich eine Plattform, die man zeigen konnte. Wirklich mit dieser Idee.
Direkt
in Berlin. Und das war vor allen Dingen am Anfang sehr eine große Herausforderung, Geld für diese Idee, bezahlbare Kunst zu verkaufen, nur anhand von einem Pitch-Deck, ohne erste Zahlen, ohne erste richtige Kunden einzusammeln. Das heißt, es war wirklich relativ zäh am Anfang. Wir haben das dann geschafft und dieses Geld ist dann wirklich, hat für die ersten paar Monate gereicht, um Proof of Concept zu machen und die ersten Zahlen vorweisen zu können. Sobald wir die hatten, also in unserer nächsten Runde, war das einfach viel, viel einfacher, weil die Leute natürlich einfach anhand der Zahlen gesehen haben, okay, es gibt wirklich eine Nachfrage nach diesen Produkten. Aber diese ganze erste Phase, ohne erste Zahlen Geld einzusammeln, war auf jeden Fall eine sehr große Herausforderung. Vor allen Dingen auch, ich sage das immer so gerne über die Zeit, aber männlichen Investoren zu verkaufen, du brauchst aber die bezahlbare Kunst für deine Wände und da gibt es wirklich Leute, die das haben wollen. Das war wirklich, ja, das war auf jeden Fall nicht immer leicht. Da musste man wirklich sehr überzeugt davon sein, dass man immer wieder irgendwie diese Motivation und so aufgebracht hat, dem Nächsten von seiner Idee zu erzählen.
Was begeistert dich am meisten an deinem Job? Du bist ja jetzt seit 5 Jahren Gründerin eines mittlerweile sehr erfolgreichen großen Unternehmens. Also ihr habt ja, du hast vorhin erzählt, 80 Mitarbeiter mittlerweile. Was macht dir am meisten Spaß?
Genau, mein Job hat
sich... Würdest du es wieder tun?
Ja, genau.
Das ist ja eine Frage, die ich auch immer gestellt bekomme.
Also es stimmt natürlich, also meine Rolle und mein Job hat sich natürlich in den letzten 5 Jahren total verändert. Ne? Also es hat damit angefangen, in den ersten 2 Jahren macht man ja fast...
Heute der Tag der Motorradfahrer, bei dem schönen Wetter
holen die sich alle ihre Motorräder raus. In den ersten 2 Jahren macht man ja wirklich noch alles selber. Man hat kaum ein Team, die einem was abnehmen. Man ist in allen Details dran und man ist natürlich total operativ die ganze Zeit dabei. Und gleichzeitig ist man aber ganz, ganz schnell, Dinge umzusetzen, neue Dinge anzustoßen, weil es einfach noch ein kleines, ganz, ganz agiles Unternehmen ist. Ne? Und heute habe ich natürlich irgendwie ein ziemlich funktionierendes Mittelmanagement. Wir haben ein großes Team, Dinge dauern länger. Gleichzeitig gibt es aber auch mittlerweile andere Leute, die es umsetzen, auf jeden Fall den größten Teil. Und man ist eigentlich viel mehr mit irgendwie strategischen Themen, mit Feedback, mit Management zugange, als dass man jetzt noch wirklich jeden Tag irgendwie hands-on jedes Projekt selber umsetzt. Mich macht mein Job aber eigentlich genauso happy wie am Anfang. Also ich glaube schon, dass ich, also ich sehe einfach am Ende jedes Tages super gern, was habe ich geschafft, was habe ich gemacht und welchen Wert habe ich kreiert. Gleichzeitig fällig ist es mir total wichtig, die wichtigen Entscheidungen zu fällen oder mit jemandem zu fällen und dass diese Entscheidungen irgendwie nicht gefällt werden, weil wir das seit 20 Jahren so machen oder weil ich seit 25 Jahren im Unternehmen bin, sondern weil es einfach für den Moment die smarteste und richtigste Entscheidung für das Business ist. Von daher, das ist natürlich immer noch so und darum bringt mir das auch noch sehr, sehr viel Spaß. Und gleichzeitig bin ich natürlich in der privilegierten Situation, mir die Leute im Prinzip auszusuchen, mit denen ich jeden Tag verbringe und mit denen zusammenzuarbeiten. Und auch da, wenn ich mir die Leute anschaue, von denen auch einige schon seit 3 Jahren oder so bei Unique sind, was für eine Entwicklung die durchgenommen haben, da bin ich dann schon unheimlich stolz drauf. Wie man auch so richtig sieht, dass die Leute, dass man jemanden einstellt, der ist noch sehr Junior, aber der hat unheimlich viel Potenzial und wirklich 2 Jahre später hat er dann großes Team unter sich oder hat einfach so viele neue Dinge gelernt, die er sonst vielleicht gar nicht gelernt hätte. Und das macht mich schon sehr stolz.
Du bist in einer dieser berühmten digitalen Startup-Szene gestartet und da werden ja Unternehmen ja schon sehr groß. Also jetzt, sag ich mal, zu dritt zu starten und jetzt mit 85 oder 80 Mitarbeitern, Thema Gehälter jeden Monat für 80 Menschen überweisen etc. Das ist ja schon sehr viel Druck, sehr viel Erwartungsdruck, kann ich mir auch vorstellen, wenn man auch VCs dabei hat und andere Investoren. Wie gehst du damit um und hat sich das verändert in werden die Nerven irgendwie stärker über 5 Jahre oder wie gehst du damit um?
Genau, also wir haben ja auch relativ viel Funding eingesammelt. Das heißt, wir haben schon einige auch größere Investoren drin, die natürlich auch irgendwie bestimmte Zahlen sehen wollen und. Ich muss aber sagen, dass ich mich eigentlich, also wenn ich gucke, ich fühle mich natürlich sehr verantwortlich und aber ich fühle mich vor allen Dingen meinen Mitarbeitern gegenüber verantwortlich, mhm. denn die Investoren, die bei uns Geld investieren, das sind Risikokapitalgeber. Das heißt, die wissen ganz genau, welches Risiko sie da eingehen und die sind natürlich gleichzeitig, die machen unheimlich viele Investments, das heißt, sie sind sehr gut diversifiziert, da wird dann eins was und denen gibt es da auch eine Handvoll, die gar nichts werden. Aber das ist auch das Risiko, mit dem die kalkulieren und dem die sich zu 100% bewusst sind. Mhm. Ganz anders ist das natürlich, oder relativ anders ist das natürlich irgendwie bei Mitarbeitern. Ne? Das heißt, ich fühle mich...
Sind denn auch Mitarbeiter bei euch investiert oder seid ihr die einzigen Anteils...
Nee, genau, also investiert Alter. Sind genau investiert ja. sind keine Mitarbeiter von uns. Genau, aber ich fühle mich vor allen Dingen meinen Mitarbeitern gegenüber verantwortlich und das spiegelt sich so wider, dass wir halt einfach unser Ziel ist es, eine nachhaltig profitable und funktionierende Firma aufzubauen und nicht irgendwie wild das Geld rauszuschmeißen natürlich. Genau, und gehe ich damit anders um als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Ich würde sagen, auf jeden Fall. Man wird ja doch ruhiger und man lernt natürlich unheimlich viel dazu. Wenn ich mir wirklich zurückschaue auf die erste Zeit, die Sachen, die mich da irgendwie mir schlaflose Nächte bereitet haben, und die gab es einige, weil
das
ich auch jemand
auch
bin.
Das ist auch normal, wenn man gründet oder
genau, Sonne, absolut.
Nicht alles also immer nur nach oben geht, sondern dass man immer mal wieder diese Momente hat, man so unsicher wird, was ist das Richtige und
genau, und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, wie man damit umgeht. Ne? Und ich bin jemand, der sofort Sachen eher irgendwie mit in die Nacht nimmt und sofort nicht schlafen kann. Ich habe mir nachts auch Notizen gemacht und so, damit das irgendwie sagen, einmal
was
raus.
Was waren deine Tipps, wenn man nicht schlafen kann?
Ja, also ich bin schon jemand, der sich alles aufschreiben muss, weil sonst denke ich mal, oh, ich vergesse es wieder. Also ich habe mir wirklich nachts immer irgendwelche Sachen aufgeschrieben.
Auf Papier oder
nee,
ins Handy
in die Notizen. Okay. Ja. Nee, aber das sind also man merkt einfach, dass man viel, viel ruhiger wird. Einmal, weil man sieht, was man alles geschafft hat, welche Probleme man gelöst hat. Und dass es, glaube ich, einfach sehr, sehr wenig gibt, wofür es sich in Anführungszeichen lohnt, nicht zu schlafen. Genau, einfach weil man irgendwie in den letzten Jahren so viel Erfahrung und wirklich so gut gesehen hat, wie man die Sachen dann doch immer gelöst bekommen hat.
Das heißt, so das Learning nochmal, sich in so einem unsicheren Moment bewusst zu machen, was habe ich alles schon richtig gut gemacht. Ja?
Und genau,
das
und
ist
auch
mir gelungen.
So. Genau das und auch fragen, so was wäre eigentlich das Schlimmste, was jetzt passieren kann. Und ich bin davon überzeugt, in den meisten Fällen ist das Schlimmste, was in dem Moment passieren kann, wirklich dann auch gar nicht so schlimm. Ne?
Ja. Super. Du bist ja eine der wenigen Frauen, die man so in der Digital-Startup-Szene auch immer wieder sieht, also als erfolgreiche Gründerin und Vorzeigefrau. Ich freue mich auch sehr, wir sind sehr stolz. Lea hat ja auch den Emotion Award gewonnen vor mittlerweile 3 Jahren.
Ja, genau.
Und du hast den Victress Gründerin Award auch gewonnen und man sieht dich sehr viel in den Medien. Warum gibt es so wenig Frauen eigentlich, die es sonst noch so gibt? Also wir kennen ja auch Verena Pauster die auch so mal sehr zu sehen ist und die wir auch ganz toll finden, die ist für uns in der Emotion Award Jury, worauf wir stolz sind. Aber es gibt ja doch, habe ich immer das Gefühl, gibt es wirklich so wenig Gründerinnen oder wenn es wirklich so wenig Gründerinnen tatsächlich gibt, warum gibt es so wenig Frauen als Gründerinnen?
Also es gibt schon...
Oder wie ist deine Meinung?
es gibt schon einfach sehr wenige Frauen, die irgendwie erfolgreich gründen. Mhm. Ich glaube, das kann man gar nicht bestreiten. Mhm. Genau, das lässt sich sicherlich an wenigen Händen abzählen, denn die man auch noch so kennt, wenn man nicht in dieser Szene drin ist. Mhm. Trotzdem glaube ich schon, wenn ich mir so die Entwicklung der letzten paar Jahre ansehe, dass sich da schon auch so ein bisschen was tut. Ne? Mhm. Also es gibt schon immer... Also mehr Gründerinnen als damals, als ich angefangen habe, würde ich sagen. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass es einfach diese Frauen wie eine Verena Pauster gibt, die irgendwie rausgehen und ihre Geschichte erzählen und sich auf Bühnen stellen und sagen, so schwer ist es auch nicht, du kannst das auch.
Davon brauchen wir auch noch einiges,
ja. Aber das ist mit Sicherheit eine der wichtigen Faktoren. Ne? Und sonst wird das auf jeden Fall... noch mehr Zeit brauchen. Das geht sicherlich nicht von heute auf morgen, aber ich habe schon das Gefühl, dass sich da schrittweise ein bisschen was tut. Ja.
Ich habe manchmal das Gefühl, also wenn ich jetzt auch so sehe, es gibt ja auch durchaus die eine oder andere Gründerin, bei der das nicht final so funktioniert hat. Also ich denke jetzt an Franziska von Hardenberg mit ihrem Bluden-Konzept oder auch jetzt Claudia Helming, die ich toll finde von Davanda, die ja wahnsinnig viele Jahre einen tollen Job gemacht hat, aber trotzdem, sag ich mal, jetzt das hat nicht geklappt. Das ist ja auch was Normales, dass ein Unternehmen klappt und geht durch die Decke, die anderen klappen nicht. Ja. Aber ich merke schon, dass über dieses Scheitern in Deutschland irgendwie so wenig geredet wird. Ja? Und ich frage mich immer, ob man dadurch, dass man so wenig über Scheitern spricht oder wenn man drüber spricht, dann ist es wirklich immer, also ist es schon das Brutale sofort, wo man dann vielleicht auch Angst bekommt, will ich wirklich gründen, weil es gibt eben auch die, die es nicht schaffen und uns fehlt so in Deutschland, so ist mein Gefühl. Und wie siehst du das, so eine Kultur auch positiv über Scheitern zu sprechen, ja? Was ja zum Leben dazugehört.
Absolut, bin ich total bei dir. Ich glaube, dass das ein unheimlich, nicht ein Tabuthema vielleicht, aber dass es auf jeden Fall in den Medien und auf jeden Fall überhaupt nichts Positives in Deutschland ist. Ne? Und dass das was ist, wo dann vielleicht auch alle Leute, die sich das selber noch nicht mal den ersten Schritt gewagt haben, sofort irgendwie stimmt, sagen, so, die hat das ja auch nicht geschafft und so. Ne? Genau, absolut, da bin ich total bei dir. Ich glaube, in Amerika ist das sehr, sehr anders, wie mit dem ganzen Thema umgegangen wird. Ich glaube, dass es eigentlich zwei wichtige Faktoren daran gibt. Das eine ist, selbst wenn es am Ende sich nicht ausgeht, lernt man so, so, so viel in diesem ganzen Prozess dahin. Und ich glaube, da muss man sich wahrscheinlich mehr drauf fokussieren, weil so viel wird man in keinem angestellten Job irgendwo lernen. Und das Zweite ist für mich so ein bisschen, natürlich fällt man dann auch einmal hin, aber es geht halt darum, wie stehe ich eigentlich wieder auf und wie schnell und was mache ich da draus. Ne?
Das ist ja auch so ein Satz, jetzt fällt mir gerade einer auf eurer Seite, glaube ich, oder? Der heißt es so entweder... wenn du neue Projekte angehst, entweder man gewinnt oder man lernt. Das
ist genau. Gar nicht so. Genau, und so ist das.
Da erinnere ich mich jetzt gerade, als ich...
Ja. Und ich meine auch die Beispiele, die du gezeigt hast. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass die Medien dann auch vielleicht die Geschichte darum erzählen, warum das vielleicht auch doch nicht so schlimm ist, was man dabei gelernt hat und nicht einfach nur mit dem Finger darauf zeigen. Genau, weil es kann jedem passieren. Ne? Also, ja. Und wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also lieber man hat das probiert und scheitert am Ende, als dass ich jetzt 10 Jahre überlege, soll ich jetzt diesen Schritt wagen? Weil davon werde ich nicht schlauer oder besser in dem, was ich mache. Und wahrscheinlich auch nicht happier.
Ich finde es ganz wichtig, vielen Dank dafür, weil ich finde, es ist sehr wichtig, so für unsere Zuhörerinnen auch so den Mut zu haben, was zu versuchen, weil es eben, mir geht es auch so, es gibt so viele Menschen, die an anderen was auszusetzen haben, aber selber noch nie sich getraut haben zu gründen. Das ist nicht schlimm, also man kann aufstehen und wieder weitermachen. Ja. Aber ich glaube, ich frage mich auch so, was könnte unser Beitrag dazu sein, dieses Kommunizieren auch des Scheiterns ein bisschen zu erleichtern? Gibt es etwas, was wir tun können? Also,
meinst du, wir als
Gründerinnen oder wir auch als Medien sozusagen?
Also ich glaube, einfach eine positivere Berichterstattung und positiverer Umgang mit dem Thema und aufzuzeigen, das ist vielleicht gar nicht so schlimm, sondern das ist auch das Gute, was daraus geworden ist oder so hat es die Person stärker gemacht. Das können ja auch persönliche Sachen sein, die sich daraus ergeben haben. Ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal der erste Schritt.
Was, wenn du so zurückdenkst, die letzten 5 Jahre, was war denn so dein heikelster Moment oder die Situation, aus der du am meisten gelernt hast?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, es gab gar nichts. Also ich könnte es jetzt schwer an dem einen Moment festmachen, weil es einfach so viele Höhen, aber auch Tiefen gibt.
Was du anders machen würdest zum Beispiel?
Was ich anders machen würde?
Ich kann ein Beispiel geben bei mir. Ich denke am Anfang, als ich gestartet bin, dass ich... Jetzt hat man einmal das Geld gesammelt für den MBO und so und jetzt ist alles möglich und dann macht man sofort die nächste Sache auch gleich, wo ich jetzt 5 Jahre später oder 7 Jahre später sage, manche Dinge kann man auch 2 Jahre später machen, man muss nicht alles auf einmal machen, nur weil man das Gefühl hat, die eine Sache funktioniert und...
Also ich glaube, was bei uns so das größte Learning ist, dass wir viel früher uns hätten irgendwie Tech-Expertise, damit meine ich einmal CTO, Produkt, alles, was damit zusammenhängt, noch näher an uns ranholen müssen. Möglicherweise CTO, also sogar im Gründerteam, genau, Chief Technology Officer. Weil wie wir das damals gemacht haben, wir haben wirklich das erste halbe Jahr hatten wir Entwickler in der Ukraine, die mein Mitgründer, der wirklich keinen Tech-Hintergrund hat, über Skype gemanagt hat. Und damals wurde im Prinzip, und das waren die ersten 9 Monate, wir konnten uns vorher auch einfach nicht leisten, uns irgendwie ein CTO anzustellen oder so. Von daher war das keine aktive Entscheidung. Aber in diesen ersten 9 Monaten wurde im Prinzip, was heute noch liebevoll die Favela genannt wird, aufgebaut. Und bis heute gibt es Teile in dieser Plattform, die jetzt unser gesamtes Entwicklungsteam neu aufräumen müssen und wo die Monate teilweise dran arbeiten, ne? Um dieses Ganze, was damals irgendwie, wir dachten, schnell und lean und ne? Ohne viel Geld darauf zu schmeißen, aufgebaut wurde, verfolgt uns so ein bisschen bis heute. Okay. Und da wirklich irgendwie Tech-Expertise noch früher, vielleicht im Gründerkreis und so weiter.
Dich auszutauschen und nochmal.
Ja, und im besten Falle jemanden starken im Team zu haben, ist, glaube ich, schon für eine Tech-Firma auch relativ wichtig. Ja.
Was waren denn oder was sind denn so die toughsten Momente oder in der Wirklichkeit deines Jobs? Ist es so das Thema, was man ja immer wieder mal gebraucht hat, ja bei euch ja auch, was ja immer normal auch ist, wenn man wächst, das Thema Kapital nochmal einsammeln, ist es Führung, sind es Diskussionen mit irgendwelchen noch Partnern? Was sind so die toughsten Momente in deinem in der Wirklichkeit, der sehr lange?
Wahrscheinlich hast du schon 2 genannt, die einen vielleicht dann doch nochmal schlaflos lassen. Das eine ist natürlich das ganze Thema Kapital. Wir sind VC gefundet und wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zur Profitabilität, aber wir sind noch nicht profitabel. Das bedeutet, wir sind natürlich schon irgendwo noch abhängig davon, von externem Geld abhängig, dass wir ein Glück auch noch haben. Also wir sind komfortabel, dass wir auf dem besten Weg dahin sind und uns bis dahin auch selber mit dem, was wir eingesandt haben, finanzieren können. Trotzdem weiß man ja nie, was passiert, ne? Also wir sind ja in so einer Branche, die sich so verändert und wo die Gesetze in 2 Monaten ganz andere sein können oder die Marktgegebenheiten. Genau, und das ist mit Sicherheit so das, was irgendwie die allergrößte Herausforderung ist. Und auch wenn ich zurückschaue, die Momente, wo es wirklich auch dann knapp teilweise war. Ne? Also wo man wusste,
auch
okay.
Kein Mitarbeiter das mitbekommen darf oder so.
Genau, also das ist auf jeden Fall, wir sind schon relativ transparent als Gründer, aber so ein Thema ist vielleicht nichts, was man jetzt seinen Mitarbeitern sagt, weil das ist ja am Ende mein Job, dafür zu sorgen, dass sie gerade diese Angst nicht haben. So, ne? Genau, und das ist natürlich bei so einer Finanzierungsrunde auch immer so, dass man da nicht alles kontrollieren kann und auch die Timeline, die ich habe, möglicherweise nicht die Timeline ist, die der Investor hat. Das heißt, da gibt es natürlich dann schon einige Momente, vor allen Dingen, weil man sie halt nicht selber kontrollieren kann, auch nicht, wenn man 3-mal so viel arbeitet oder, ne? So, das ist das eine. Und das andere würde ich schon sagen, dass bei den vielen Mitarbeitern, die wir heute haben, da sind natürlich genauso ganz viele Sachen, die da irgendwie passieren oder Leute, die gehen, Leute, die vielleicht gar nicht, die Erwartungen nicht erfüllen können, Leute, die einen anderen Arbeitgeber haben, Leute, die irgendwie Probleme haben, wo was im persönlichen Umfeld passiert. Und für all diese Mitarbeiter musst du ja irgendwie trotzdem noch dafür sorgen, dass man eine Struktur hat, die funktioniert und irgendwie ein starkes Team, obwohl diese ganzen Dinge passieren. Ne? Und da den richtigen Weg, auch ich bin ja auch super jung gewesen, als ich gegründet habe und hatte ja davor auch ich bin jetzt 31 geworden, vor ein paar Wochen. Versuche ich auch eigentlich zu verheimlichen.
Ganz gemein, wenn jemand das sagt, wo ich schon gemerkt habe, ich bin 13 Jahre
alt. Ja, genau. Nee, genau, aber ich
halbe Generation fast, um Gottes Willen.
Aber ich habe ja nie wirklich irgendwie Führungserfahrung, viel Führungserfahrung gehabt. Bei Fab hatte ich ein Team, aber das war irgendwie 1,5 Jahre. Ne? Das heißt, da irgendwie so seinen eigenen Führungsstil zu finden und wie gehe ich jetzt in diesen verschiedenen Momenten damit um und wie kommuniziere ich und all diese Fragen sind mit Sicherheit auch was mich auf jeden Fall über eine ziemlich lange Zeit sehr, sehr beschäftigt hat.
Was sind... Für euch ist es natürlich sehr wichtig, mal die Trends zu spüren und zu sehen, wohin entwickelt sich der Markt. Was ist dein Trend-Scout?
Also wir lehnen uns sehr an die Trends, die es irgendwie in der Fashion-Branche oder die es im Interior-Bereich gibt. All diese Themen wollen Leute auch gerne an ihren weißen Wänden sehen. Und wir haben einen super Head of Curation, genau, der sourced im Prinzip unsere Designs, seit Tag 1 da oder sogar schon ein paar Monate davor. Und der hat dann, also er, unser PR-Team ist auch sehr nah natürlich an den Trends. Ich glaube, ich habe auch ein gutes Gespür dafür. Und wir informieren uns natürlich auch irgendwie Social Media und. Und genau, sind eigentlich sehr gut bis jetzt daran gewesen, wirklich diese Leuchttürme immer wieder zu sourcen und auf die Seite zu bringen. Botanische Prints, Birds, die Pantone-Farben des Jahres, okay. All diese Sachen wollen auf jeden Fall unsere Kunden sehen und kaufen.
Und dein kreativer Input, woher holst du ihn dir?
Auch eine gute Frage. Also auf jeden Fall nicht vom Schreibtisch. nee, also mir kommen schon die besten Ideen eigentlich, wenn ich nicht im Büro bin und wenn ich eher im Urlaub bin und Sachen sehe und auch mal runtergekommen bin in der Unterhaltung irgendwie mit meinen Freunden, also wirklich bei den Sachen, die eigentlich gar nichts mit Arbeit zu tun haben oder wenn ich laufen gehe oder. Ja, genau. Aber mit Sicherheit nicht am Schreibtisch, ne. Nee. Da merke ich eher oft, dass ich da jetzt irgendwie einmal weg muss, okay. Damit ja, diese Barriere irgendwie weg ist, ja.
Ist ja jetzt auch meine nächste Frage nochmal, Work-Life-Balance, fragt man sich natürlich auch. Also so Gründungen, man ist ja irgendwie permanent on the job irgendwie oder in the job, was noch schlimmer ist. Wie schaffst du so den Ausgleich? Brauchst du einen großen Ausgleich? Wie stehst du so zum Thema Work-Life-Balance?
Nee, absolut. Ich glaube, dass ich da relativ viel auch für mich in den letzten Jahren gelernt habe. Also am Anfang war das irgendwie so die ersten 2-3 Jahre, dass ich nie Nein gesagt habe und man wirklich einfach rund um die Uhr gearbeitet hat. Also wenn ich mich an mein erstes Jahr erinnere, hatte ich irgendwie eine Woche Urlaub so, ne? Und selbst da hat man E-Mails gecheckt. Ich war aber irgendwann so an dem Moment, wo ich auch gemerkt habe, so okay, Lea, und das war nach Weihnachten, weil bei uns ist Weihnachten immer die High Season. Genau, da machen wir den größten Teil vom Jahresumsatz und da ist wirklich einiger Druck auf dem Kessel. Und danach, als ich dann zu Hause war und auch wirklich völlig irgendwie erschöpft war, habe ich für mich so diese Entscheidung oder das erste Mal kam mir so in den Sinn, so Lea, du musst anfangen, Nein zu sagen, weil es wird niemand für dich tun und du wirst auch immer was zu tun haben. Also es ist nicht so, dass du jetzt abends fertig bist und dann war es das, sondern wenn du dir nicht anfängst, irgendwie deine Grenzen abzustecken, dann machst du das hier mit Sicherheit nicht die nächsten 5, 6, 7, 8 Jahre mit. Ne? Und ich glaube, daran bin ich viel, viel besser geworden. Genau, was mache ich?
Also ich bin jemand. Gibt es ja etwas, was du konkret jetzt unseren Zuhörern mitgeben kannst zum Thema Nein sagen? Ich glaube, da geht es ja vielen Frauen so, dass man denkt, komm, das geht schon noch.
Ich glaube, man kommt da rein. Also die ersten Male hatte ich auch richtig, also die ersten vielen Male hatte ich auch dann sofort schlechtes Gewissen natürlich und dachte, okay, Lea, du kannst jetzt eigentlich nicht Nein sagen. Aber ich glaube, man muss so dieses schlechte Gewissen einmal abschütteln. Die Welt wird auch nicht untergehen und man gewöhnt sich auch daran. Ich glaube, man wird dann auch besser daran. Aber man muss natürlich schon irgendwie das dann auch durchziehen und
darf dann nicht wieder
in Übung bleiben. Und ich laufe halt richtig viel. Ne? Also ich bin jemand, dem sehr schwer fällt, sich zu entspannen.
Eher Yoga oder Laufen, was ist so dein?
Nee,
welcher Typ bist du?
Nee, ich bin Typ Laufen. Ja.
Und
Yoga,
wie oft?
Ich mache es gerade 3-mal die Woche.
Okay. Und wie lange, morgens oder abends?
Mal so, besser morgens, aber ganz oft kann ich mich morgens nicht überwinden, aber es tut mir morgens auf jeden Fall noch besser als abends. Und da kriege ich halt den Kopf frei und da komme ich auch auf wieder gute Gedanken und habe neue Ideen und so.
Also laufen auch, um zu nachzudenken auch.
Ja, genau. Und um irgendwie das mal alles und das so abzuschütteln und einfach mal runterzukommen. Okay. Weil das fällt mir sonst echt schwer.
Okay. Lea Lange hat ja auch ein Privatleben. Davon liest man ja sehr wenig, wie ich gesehen habe. Aber mich oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert es natürlich genauso wie mich. Wie findet Lea Lange privat statt? So. Bist du alleine? Hast du einen Partner? Wie sind deine Pläne? Kinder? Ja, nein. Hund? Keine Ahnung. Auch so ein PS-starkes Auto wie hier bei uns nebenan, was sie auch hört.
Ja, nee. Ich gehöre zur Generation, die eher kein Auto haben und Drive Now benutzen. Das heißt, ein Auto habe ich nicht. Nee, genau. Ich habe einen Partner. Ich bin seit Juni standesamtlich verheiratet.
Bist du schon verheiratet? Herzlichen Glückwunsch.
Genau.
Ohne den Nachnamen.
Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht, also da gibt es noch Diskussionen.
Das ist noch ein ganz großer neuer Themenbereich.
Den ja, genau.
Den streifen wir heute später vielleicht noch kurz.
Das würde jetzt länger dauern. Ja. Also standesamtlich schon verheiratet. Wir sind irgendwie schon seit 6 Jahren zusammen. Er ist auch in der Digitalszene, hat 2 Unternehmen gegründet. Genau, das heißt, da haben wir unser Leid und unsere Freude, kann der andere sehr gut nachvollziehen. Es ist manchmal total vom Vorteil, wenn man irgendwie im Urlaub sitzt und der andere 3 Tage lang arbeiten muss, kann man sich gut in diese Situation reinversetzen, weil man das auch schon mal hatte. Auf der anderen Seite, auch da, glaube ich, muss man aufpassen, dass man seinen Partner dann nicht zu oft als Sparringspartner benutzt und das nur noch über die Arbeit redet. Ne? Das hatten wir auch ziemlich lang, bis bei mir irgendwann so dieser Moment war, ich glaube auch irgendwie nach
bin
den...
Nur Arbeit,
oder? Nee. Ich rede jetzt nicht mehr mit dir über Arbeit. Da musst du mit jemand anders drüber reden. Also es passiert natürlich immer noch, aber auf jeden Fall überhaupt nicht mehr so häufig wie früher.
Und ihr heiratet dann noch kirchlich, oder?
Genau, in Hamburg. Ich bin ja Hamburgerin und darum wird im August nochmal groß geheiratet.
Okay. Ja. Und fahrt ihr danach weg, oder ist...
Erstmal nicht. Also wir sind schon so ein paar Tage in Frankreich, aber eine Hochzeitsreise gibt es immer nächstes Jahr.
Jetzt ganz kurze Frage, trotzdem Doppelnamen oder bleibt Lea Lange?
Ja,
oder?
Genau. Also es gibt zwei.
Oder diskutiert ihr noch?
Also Doppelnamen ist eine Option. Okay. Genau, möglicherweise mache ich das. Ja, aber also Lange bleibt auf jeden Fall im Namen enthalten.
Ja, kann ich nachvollziehen. Ich wurde ganz oft gefragt, wie man als emanzipierte Frau und Gründerin nicht seinen eigenen Namen fortgeben kann, beziehungsweise als Doppelnamen dann nutzen kann. Und,
ja, ich glaube, es ist einfach eine sehr...
Ich hänge wahnsinnig an meinem Nachnamen und dachte, ich kann den nicht ganz aufgeben. Und
ja, ich glaube, es ist einfach eine sehr subjektive Entscheidung. Ne? Mhm. Jeder muss irgendwie wissen, was für ihn jetzt so der richtige Weg ist. Mhm. Und dann ist das auch okay, glaube ich.
Aber noch ganz entschieden bist du nicht. Das merke ich so an dem Gesichtsausdruck, den ihr leider nicht seht. Aber der Mann hat noch Chance.
Ja, genau.
Gibt es denn Frauen, die dich auf deinem Weg so inspiriert haben? Oder du sagst, es ist ein Vorbild oder Inspirationsquelle?
Mhm. Also ich bin auf jeden Fall, du hattest vorhin ja auch Verena Pauster angesprochen, also ich bin auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Verena-Fan. Ich glaube, wir haben uns das erste Mal auch vor mittlerweile 4 Jahren oder so in Berlin zum Lunch getroffen, einfach weil sie so eine starke Persönlichkeit ist, die aber auch einfach unglaublich hilfsbereit ist. Das heißt, was auch immer du brauchst, wozu du Input brauchst, Verena macht das, da ist nichts mit irgendwie
ganz
Ellenbogen.
Ganz große Netzwerkerin.
Ja, das auch. Aber sie teilt halt auch all ihre Erfahrung und ihr Netzwerk und das finde ich einfach unheimlich toll. Also da siehst du nichts von irgendwelchen Ellenbogen oder man schaut nur auf sich und das finde ich auf jeden Fall sehr inspirierend, weil das gibt es mit Sicherheit auch anders.
Mhm. Gibt es etwas, wir kommen so zum Schluss unseres Gesprächs leider, gibt es so etwas, was du Frauen auf ihren Weg mitgeben möchtest aus deinen Erfahrungen?
Mhm. Also ich glaube, das eine Thema ist einfach nicht zu lange nachdenken, wenn man und grübeln, vor allen Dingen grübeln, weil dazu neigen Frauen ja auch ziemlich doll, dass sie alles dreimal umdrehen und sich dann doch nicht trauen. Also wirklich, wenn man der Überzeugung ist, dass man eine Idee hat, wenn man die auch so durchdacht und sie so ausgereift ist, dass es auch Sinn macht. Und wenn man dieses Gefühl hat, nee, ich muss das jetzt probieren, dann soll man das auch machen. Und dann muss man dieses ganze Zweifeln und vielleicht die Angst, die man hat, einfach einmal zur Seite schieben und einfach probieren, ne? Und losrennen und machen. Und ich glaube, dass das noch viel zu wenig Frauen machen und dass man vielleicht eher irgendwie Angst hat, davor zu scheitern, haben wir auch drüber gesprochen. Und das zweite Thema, wir hatten auch gerade kurz zum Netzwerk geredet. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sich ein Netzwerk aufzubauen, aber vor allen Dingen auch auf andere Frauen, die einen interessieren, die etwas gemacht haben, von dem man profitieren kann, wo man von der Erfahrung profitieren kann, einfach proaktiv auf die zuzugehen und zu sagen, so, ich finde, du bist eine ganz tolle Frau, du hast das gemacht, ich würde mich gerne mal zu dem Thema mit dir austauschen, weil ich eine ähnliche Situation habe, natürlich nicht nur bei Frauen, das soll man auch machen bei Männern, wenn man der Meinung ist, dass jemand irgendwie in einer ähnlichen Situation war, vor der man jetzt steht, wovon man und man kann von der Erfahrung profitieren, aber einfach so diesen Mut zu haben, auf Leute zuzugehen und zu sagen, so, würdest du mal darüber mit mir reden, das sollten Frauen auf jeden Fall auch noch viel mehr machen, weil meine Erfahrung damit ist auf jeden Fall total positiv. Ich habe auch teilweise...
Im schlimmsten Fall sagt jemand...
Nein, oder er meldet oder er schreibt dir nicht zurück. Ja. Ne? Aber ich habe damit eigentlich ziemlich positive Erfahrungen gemacht. Viele Leute sind schon sehr... teilen schon sehr gerne irgendwie ihre Learnings und ihre Erfahrungen mit dir, wenn man denen vielleicht auch aufzeigt, warum, oder wenn man irgendwie die zum Mittagessen trifft.
Gibt es ein Lebensmotto, was dich so durchs Leben trägt oder gerade trägt?
Ja, ich glaube, ich habe das witzigerweise auch gerade gesagt. Also so dieses einfach machen und nicht zu lange grübeln oder sich darüber Sorgen machen, was in zig Jahren ist. Das ist auf jeden Fall was was sehr gut zu mir passt und wie ich eigentlich agiere. Ja.
Was macht denn Lea Lange in 5 Jahren?
Das ist eine gute Frage. ich glaube, egal wo ich dann bin oder mit wem, also damit meine ich im beruflichen Umfeld, bin ich auf jeden Fall Unternehmerin mit Herz. Ne? Also ich sehe mich jetzt nicht irgendwo angestellt. Ich glaube, das bin ich überhaupt nicht.
Also schon für dich.
Ja, genau, das bin ich.
Das weißt du schon.
Ich glaube, da bin ich nicht happy, aber ich glaube, das Unternehmen ist da auch nicht so happy. Das heißt, ich bin schon Unternehmerin mit Herz. Ich bin da, wo ich gerade bin, sehr, sehr gut aufgehoben. Also,
Haus im Grünen oder Wohnung in der Großstadt?
Also ich muss schon meinen Hauptsitz immer in der Stadt haben. Jetzt weiß ich das sehr zu schätzen. Vielleicht ist das in 5 Jahren total anders. Mhm. Ich bin ja auch in der Stadt in Hamburg groß geworden. Trotzdem merke ich vor allen Dingen in letzter Zeit immer, wenn ich rauskomme, was ich viel zu selten mache, wie gut einem das tut. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwann nochmal, irgendein kleines Mini-Haus in Brandenburg oder irgendwas gibt, wo man auf jeden Fall die Möglichkeit rauszugehen. Oder am Meer. An der Nordsee, weil das ist natürlich als Hamburgerin, fühlt man sich da natürlich sehr zu Hause und da komme ich mal runter.
An der Nordsee. Sehr schön. Ja, vielen Dank für deine Zeit. Toll, dass wir uns in Hamburg getroffen haben, hier inmitten der vielen PS-Stärken sozusagen. Ich wünsche dir alles Gute und ich danke euch allen, dass ihr zugehört habt und schaltet bald wieder rein bei Kasia trifft. Tschüss.
Tschüss.